SWR 2 aktuell.
Am Dienstagabend, und das sind die Themen. Bund und Länder streiten über die Finanzierung des dritten Entlastungspakets. Wer soll wie viel der rund 65 Milliarden Euro schultern? Die Hilfen reichen nicht aus und sollten länger laufen, meint DIW-Präsident Marcel Fratscher gleich im SWR-Tagesgespräch. Außerdem, nach den Scheinreferenten in der Ostukraine, hat auch das russische Unterhaus für die de facto Annexion der Gebiete gestimmt. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Am Nachmittag haben in Berlin die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über das dritte Entlastungspaket begonnen. Diesmal mit Bundeskanzler Scholz, der vergangene Woche wegen Corona abgesagt hatte. Und natürlich geht es in erster Linie darum, wer wie viel an den rund 65 Milliarden übernehmen soll. Der Bund steckt in tiefroten Zahlen, die Länder leiden genauso unter erheblich gestiegenen Belastungen. Aus Berlin, Uwe Jahn.
Wer zahlt? Das wird wohl die zentrale Frage bei diesem Bund-Länder-Treffen, nachdem der Bund gerade erst einen 200 Milliarden schweren Abwehrschirm für Verbraucher und Unternehmen angekündigt hat, sieht Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt die Länder in der Pflicht.
Es kann auch nicht sein, dass, wenn ich das in aller Höflichkeit so sagen darf, Länder Haushaltsüberschüsse erzielen und der Bund ist in den tiefen roten Zahlen und muss Krisenmanagement machen. Ich denke, die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass alle staatlichen Ebenen ihren Beitrag dazu leisten, dass unser Land ohne großen Schaden durch diese Zeiten kommt.
Alle staatlichen Ebenen sollen auch beim 65 Milliarden Euro Entlastungspaket etwas beisteuern. Allerdings ist beispielsweise Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, leicht verstimmt darüber, dass der Bund diese Entlastungen präsentiert hat, ohne die Länder groß einzubeziehen.
Wenn der Bund von den Ländern 19 Milliarden Euro haben möchte, um das von ihm ins Schaufenster gestellte Entlastungspaket mitzubezahlen, von den Kommunen immerhin noch 3 Milliarden Euro, da wird man schon drüber sprechen müssen.
Nun drängen die Länder auf Hilfen, beispielsweise für Stadtwerke, die durch die Energiepreise in Schieflage geraten könnten. Auch bei der Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket gibt es noch Unklarheiten. Und das ist zum Thema Bahnfahren längst nicht alles, sagt Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD.
Ganz klar, der Ausbau der Strecken gehört auch dazu.
Je 1,5 Milliarden sollen Bund wie Länder dafür zahlen, dass mehr Züge auf besser ausgebauten Strecken fahren können. Allerdings erwarten die Länderchefs da deutlich mehr von der Bundesregierung. Davon abgesehen dämpft Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, die Erwartungen.
Und deswegen denke ich, dass wir heute so etwas wie Zwischenberatungen haben werden und sicherlich auch als Länder formulieren, was unsere Erwartungen sind. Aber wir werden noch nicht zu Ende kommen.
Nicht zu Ende kommen, denn zur Debatte steht nicht nur das Entlastungspaket 3 mit Maßnahmen wie der Kindergelderhöhung, einer Wohngeldreform und Einmalzahlungen für Rentner und Studentinnen. Da gibt Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey sich verhandlungsbereit.
Die Länder müssen daran auch einen Teil beitragen, das werden wir auch machen. Und trotzdem gibt es ein paar grundsätzliche Fragen, was den öffentlichen Nahverkehr, die Krankenhausfinanzierung, die Flüchtlingsfrage angeht, wo wir noch mal sprechen müssen.
Dass es teurer geworden ist, die ukrainischen Flüchtlinge zu versorgen und die Stromrechnungen der Krankenhäuser zu begleichen, belastet die Länder besonders.
In Berlin tagt die Ministerpräsidentenkonferenz. Der Bericht war das von Uwe Jahn. Die Konferenz geht bis in den Abend hinein. Über das dritte Entlastungspaket will ich im SWR-Tagesgespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, Marcel Fratscher, sprechen. Herr Fratscher, es gibt ordentlich Streit um die Finanzierung. Kritik kommt einmal mehr aus Bayern. Markus Söder moniert, der Bund bestelle, aber bezahle nicht. Rund 19 Milliarden Euro sollen die Länder zum dritten Entlastungspaket beisteuern. Droht da nicht wirklich großer Ärger bei der MPK?
Ich befürchte, es droht Ärger, aber das ist letztlich nicht im Sinne der Menschen. Denn man muss ehrlich sagen, auch die Bundesländer machen Überschüsse. Auch die Bundesländer müssen sich traditionell an Entlastungen der Menschen beteiligen. Und zu sagen, der Bund oder die Bundesregierung bestelle, aber zahle nicht, stimmt ja nicht. Denn die Bundesregierung hat ja knapp 200 Milliarden Euro jetzt auch für weitere Hilfsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Im dritten Entlastungspaket von den 65 Milliarden trägt der Bund auch den größten Teil. Also was ich für katastrophal halte, ist, dass man jetzt hier einen politischen Wahlkampf anzettelt, anstelle, dass man sich darum kümmert, was wirklich im Sinne der Menschen ist.
Also die üblichen Muskelspiele, vor allem aus Bayern, einem der Geberländer.
Ja, das ist meine Befürchtung, denn man sieht es immer wieder und das ist jetzt der falsche Zeitpunkt für politische Machtkämpfe. Jetzt muss es wirklich darum gehen, dass die Regierung und die Opposition an einem Strang ziehen, so wie man das auch in der ersten Corona-Welle gemacht hat. Da hat man gesehen, wie das gut funktionieren kann, wenn Politik endlich mal einheitlich handelt und nicht jetzt einen solchen Konflikt auf dem Rücken der Menschen und vor allem der Menschen austrägt, die am verletzlichsten sind und jetzt schnell Hilfe benötigen.
Ist es denn richtig, die Schuldenbremse dafür zu lockern, auch wenn die Belastung damit ja nur vertagt wird?
Es ist absolut richtig, denn das, was jetzt an Schulden gemacht wird, sind gute Schulden in jeglicher Hinsicht. Es sind gute Schulden, weil es kurzfristig Schlimmeres verhindert. Insolvenzen von Unternehmen, Privatinsolvenzen von Menschen, Menschen mit geringem Einkommen, die in Schieflage kommen. Und ist eben auch langfristig die richtige Option. Denn man kann sich ja überlegen, was würde denn passieren, wenn der Staat nicht helfen würde, wenn wir jetzt zahlreiche Unternehmensinsolvenzen hätten und Menschen in Schieflage kommen, dann würde die wirtschaftliche Erholung nach der Krise deutlich schlechter verlaufen. Heißt, es wären gute Jobs und ja auch viel des Wohlstands mittelfristig gefährdet. Und deshalb ist das, was der Staat jetzt macht, das Richtige, kurzfristig wie langfristig.
Lassen Sie uns noch mal genau auf das Entlastungspaket blicken. Kommt das denn bei den Bedürftigen wirklich an, so wie es jetzt konstruiert ist?
Ein Teil kommt an. Die Gelder für Menschen in Hartz IV oder bald beim Bürgergeld, das ist ein kleiner Schritt. Das reicht nicht, da muss sicherlich noch mehr gemacht werden. Aber zum Beispiel die Erhöhung der Anzahl der Wohngeldbezieher auf knapp 2 Millionen, das wäre ein Riesenschritt, weil damit knapp 1,3 Millionen zusätzlich einen solchen Anspruch hätten. Übrigens auch auf die Heizkostenpauschale. Also einige Maßnahmen sind sehr sinnvoll. Es ist aber immer noch zu viel per Gießkannenprinzip und letztlich kommt zu wenig bei den Menschen mit geringem Einkommen an. Wir rechnen ungefähr nur 20% der Mehrkosten, die Menschen oder jetzt mal eine 4-Personen-Haushalt, vierköpfige Familie mit 35.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr, von den Mehrkosten, von den 5.000 Euro Mehrkosten im Jahr, schaffen die Entlastungspakete knapp 1.000 Euro mehr für diese Familien. 1.000 Euro sind eine Menge, aber man sieht gegenüber 5.000 Euro eben immer noch nur ein sehr begrenzter Teil.
Was schlagen Sie vor?
Es muss jetzt schnell erstens eine Gas- und Strompreisbremse umgesetzt werden, dass Menschen wirklich eine konkrete Entlastung bekommen.
Nur die ist ja geplant. Die kommt ja.
Das ist ein Versprechen. Das muss ja erst einmal umgesetzt werden von der Politik. Und wir wissen ja auch nicht, wie genau es passieren wird und wann es passieren wird. Meine Sorge ist, da werden wir noch 3, 4, 5 Monate drauf warten und Menschen werden erstmal diese höheren Lasten selber schultern müssen. Und auch das ist ein Problem für viele. Also ja, es ist ein Versprechen, aber es muss jetzt eben auch schnell umgesetzt werden. Zweitens brauchen wir zusätzlich zu dieser Gas- und Strompreisbremse Direktzahlungen für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen, denn nicht nur Energie ist teurer geworden, sondern eben auch Nahrungsmittel, Transport und viele andere Dinge. Und auch da brauchen Menschen Entlastung. Also das wären zwei ganz konkrete Maßnahmen, die jetzt dringend notwendig sind und umgesetzt werden müssen.
Angenommen, man einigt sich auf die vorgeschlagenen Maßnahmen, greifen die nicht trotzdem viel zu kurz angesichts einer Krise, deren Auswirkungen ja möglicherweise noch sehr viel länger spürbar sind, weit über den Winter hinaus?
Das ist in der Tat richtig. Alles, was bisher gemacht wurde, hat eine Perspektive vielleicht von 1,5 Jahren. Was komplett fehlt bei allen Planungen und Versprechen der Bundesregierung, ist die langfristige Transformation. Denn auch der Klimaschutz, die Umstellung auf erneuerbare Energien, ist absolut essentiell. Erstens, um unabhängig von fossilen Energieträgern aus Russland und anderen autokratischen Regimen zu werden. Und zweitens, damit die Wirtschaft eine Chance hat, langfristig auch gute Arbeitsplätze zu behalten. Denn wenn diese Transformation nicht gelingt, der Umstieg auf erneuerbare Energien bei der Stahlproduktion, bei vielen anderen energieintensiven Unternehmen, dann stehen viele Millionen von guten Arbeitsplätzen in Deutschland in Gefahr. Und deshalb muss die Bundesregierung jetzt die Weichenstellung setzen, dass die Transformation gelingt. Und das bedeutet auch deutlich mehr Investitionen, vor allem in Klimaschutz, aber auch in die anderen Elemente der Transformation, damit dieser Schaden nicht entsteht.
Wenn man es mal ganz positiv sehen will, kann das Ganze auch als Chance herhalten?
Ja, eine Krise ist immer eine Chance. Das ist eine sehr abgedroschene Phrase, die stimmt natürlich. Aber es ist jetzt die sehr harte Tour, wie wir als Deutsche lernen. Wir haben in den letzten 15 Jahren viele der Transformationen verschlafen, gerade in Bezug auf den Klimaschutz, auf erneuerbare Energien, auf Elektromobilität, auf Digitalisierung. Und das rächt sich jetzt. Und es ist traurig, dass erst eine solche Krise kommen muss, bevor die Menschen und die Politik aufwachen und realisieren, oh, wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Ich hoffe, dass man das jetzt auch wirklich versteht und diese Weichenstellung setzt. Im Augenblick sehe ich es nicht, weil die Zukunftsinvestitionen in die Transformation fehlen ja nach wie vor.
Sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher. Das SWR-Tagesgespräch, das haben wir aufgezeichnet. Das deutsch-polnische Verhältnis war schon immer ein besonderes und immer wieder auch nicht frei von Spannungen. Zum Beispiel was die Positionen innerhalb der EU angeht oder was die wiederholten polnischen Forderungen nach Weltkriegsreparationen an Deutschland angeht. Beim heutigen Besuch von Außenministerin Baerbock war man sich zumindest in einer Sache einig, die gemeinsame Position gegenüber Russland. Baerbock hat jeden Erpressungsversuch des russischen Präsidenten Putin mit der Drohung eines Nuklearwaffeneinsatzes zurückgewiesen. Deutschland und Polen würden die Ukraine bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung weiter unterstützen, so Baerbock in Warschau. Von dort berichtet Martin Adam.
Annalena Baerbock sitzt auf der Bühne. Der Saal ist voll. Die Bundesaußenministerin ist zur Sicherheitskonferenz Warsaw Security Forum nach Warschau gereist, um über die Zukunft der NATO zu sprechen. Neben ihr sitzen der polnische Europaminister und die Außenminister von Kroatien und Tschechien, aufmerksam, abwartend. Ihre einhellige Forderung, Deutschland müsse schneller reagieren und mehr Waffen liefern, um die Ukraine zu unterstützen und die Sicherheit zuerst der ostmitteleuropäischen Staaten und dann ganz Europas zu erhöhen. Und Annalena Baerbock? Tut das, was sie schon seit ihrer Ankunft in Warschau tut. Sie versichert, sie wirbt, sie bittet regelrecht um Vertrauen in Deutschland. Denn das ist zumindest im Osten der EU schwer erschüttert.
I can only say, please trust us.
Ich kann nur sagen, bitte vertrauen Sie uns. Wir meinen es ernst dieses Mal. Wir werden jeden Winkel des NATO-Territoriums verteidigen. Und wir werden die Ukraine unterstützen, solange sie uns braucht.
We will support Ukraine as long as they need us.
Stille im Saal. Konrad Szymański, der polnische Minister zuständig für Europaangelegenheiten, sitzt neben Baerbock. Er wird gefragt, ob er das denn ernst nehme, ob er Deutschland vertraue.
From a Polish perspective, responding to Minister Baerbock, do you trust Germany? Do you take Germany at its word?
Der Saal lacht. Annalena Baerbock trägt's mit Fassung. Sie hat wenig anderes gehört, seit sie in Polen gelandet ist. Ja, Deutschland habe nicht zugehört, als vor den Nord Stream Pipelines gewarnt wurde, sagt sie. Nein, auch weiterhin werde es keine deutschen Kampfpanzer für die Ukraine geben, solange der Rest der NATO nicht mitzieht. In Polen, wo man traditionell in Alleingängen nichts Schlechtes sehen kann und inzwischen über 200 Panzer in die Ukraine geliefert hat, klingt das wie, am Ende steht ihr doch allein da. Die von Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende, man nimmt sie hier wahr, aber nicht ernst. Und das Misstrauen, zumindest auf polnischer Seite, ereilt die Bundesaußenministerin nicht erst hier. Am Vormittag wartet ein anderer, komplizierter Termin. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau will über Reparationszahlungen sprechen. Einen guten Monat nach dem Bericht, in dem erstmals die Forderung von 1,3 Billionen Euro genannt wurde, ist die diplomatische Note nach Berlin geschickt worden. Die Rechnung ist im Briefkasten und Baerbock muss reagieren.
Ich glaube, es ist gut, dass wir heute persönlich darüber sprechen konnten. Die Haltung der Bundesregierung zu diesem Thema kennst du bereits. Deutschland steht zu seiner historischen Verantwortung, ohne Wenn und Aber.
Verantwortung ja, Zahlungen nein, soll das heißen. Aus Sicht der Bundesregierung gäbe es keine rechtliche Grundlage für Reparationsforderungen. Zbigniew Rau spricht von gemeinsamer Traumabewältigung, davon, dass der deutsche Terror von damals Polen bis heute ausbremse und dass man doch gerade jetzt ein gutes Beispiel geben könnte, wie mit Gewalt umzugehen sei. Baerbock nickt. Ihr dürfte klar sein, dass die polnische Regierung die sanfte Variante gewählt hat. Es stand zu befürchten, dass ihr als diplomatische Ohrfeige die Note vor laufenden Kameras in die Hand gedrückt werden könnte. Aber Zahlungen? Nein, auf gar keinen Fall. Annalena Baerbock wirbt weiter um Vertrauen und sagt am Ende, fast wie zum Trotz, es kann uns gar nicht so viel trennen, wie uns verbindet.
Außenministerin Baerbock hat heute Warschau besucht, der Bericht von Martin Adam. Mit 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen hat heute das russische Oberhaus für die de facto Annexion der ukrainischen Gebiete gestimmt. Die Abgeordneten stimmten den Verträgen zu, mit denen die Regionen Cherson, Saporischschja, Donetsk und Luhansk in die russische Föderation aufgenommen werden. International wird dieser Schritt, wie schon die vorangegangenen von Russland inszenierten Referenden, werden als Verstoß gegen das Völkerrecht. Natürlich nicht anerkannt. Unsere Moskau-Korrespondentin Anne Kammerer berichtet.
Die Entscheidung sei gefallen, erklärte stolz die Vorsitzende des Föderationsrates, Valentina Matwienko. Gerade einmal eine Stunde dauerte die Abstimmung über den Beitritt der vier ukrainischen Gebiete, die wenig überraschend einstimmig ausfiel. Enthaltungen 0, Gegenstimmen auch 0. Dabei ging es in der Sitzung des Föderationsrates kurz wenigstens auch um ein heikles Thema, denn unklar ist bis heute, wo denn jetzt genau die Grenzen dieses neuen Russlands in der Ukraine verlaufen. Eine Frage, die sich auch Senatorin Ludmila Narusova stellte. Gerade wird uns empfohlen, Gebiete in die Russische Föderation aufzunehmen, die zum Teil noch von den Streitkräften eines anderen Landes kontrolliert werden. Ehrlich gesagt dachte ich, dass das Verfassungsgericht diesen präzedenzlosen Fall klärt, aber von dem kam nichts. Fast zur selben Zeit wie der Föderationsrat in Moskau unterschrieb auch Volodymyr Selenskyj in Kiew ein wegweisendes Dokument. Ein neuer Präsidentenerlass schließt von nun an Verhandlungen, ganz gleich welcher Art, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin explizit aus. Auf den ukrainischen Erlass angesprochen, entgegnete Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kurz und knapp. Was kann man darauf jetzt sagen? Wir werden nun abwarten, ob sich die Position des jetzigen Präsidenten ändert. Oder wir warten auf einen neuen Präsidenten der Ukraine, einer, der die Position im Interesse des ukrainischen Volkes ändert. Dabei machte Peskow noch einmal klar, worüber Russland so oder so nicht verhandeln werde. Frieden zu erreichen, ohne russische Forderungen erfüllt zu haben, ist absolut unmöglich. Was die Referenden angeht, so haben die Einwohner dort ihre Meinung geäußert. Und hier kann es nichts anderes geben. Heute wird der Präsident die Gesetze unterzeichnen und die Regionen werden zum Territorium der Russischen Föderation. Währenddessen mobilisiert Russland weiter Menschen für seine Armee. Nach viel öffentlicher Kritik an fehlender Ausbildung und Fehlern bei der Mobilmachung vermeldete nun der Verteidigungsminister Sergei Shoigu persönlich erste Erfolge. Bis zum heutigen Tag sind 200.000 Personen für die Streitkräfte mobilisiert worden. Ausgebildet werden sie auf 80 Übungsfeldern und in 6 Ausbildungszentren. Shoigu versuchte dabei auch zu beschwichtigen. Die neuen mobilisierten Soldaten, die sollten nur die nun als russisch geltenden Gebiete beschützen. Also Gebiete, deren Grenzen allerdings selbst der Kreml noch nicht klar gezogen hat.
Das russische Oberhaus hat die de facto Annexion der ostukrainischen Gebiete verabschiedet. Aus Moskau war das Anne Kämmerer. Im August hat die Landesregierung in Baden-Württemberg einen Erlass herausgegeben, der gut integrierten Ausländerinnen und Ausländern eine Bleibeperspektive eröffnen sollte. Die Vorlage dazu kommt aus Nordrhein-Westfalen. Dort ist der Erlass schon seit Frühjahr 2021 in Kraft. Baden-Württemberg folgte vor 2 Monaten und Flüchtlingsrat, SPD, aber auch die Jugendorganisation der Grünen im Land kritisieren, zu spät und noch dazu schlecht abgeschrieben. Wie ist es bestellt um Abschiebungen in Baden-Württemberg? Phyllis Kückrekoll aus unserer Redaktion Landespolitik fasst die Positionen und die Sachlage zusammen.
Dieses Abschiebegefängnis muss sofort geschlossen werden und alle anderen dieser Art auch.
In strömendem Regen stehen Menschen am Sonntagnachmittag vor der Abschiebehaft in Pforzheim. Sie demonstrieren gegen die aus ihrer Sicht menschenverachtende Praxis der Landesregierung. Organisiert hat die Demo die Grüne Jugend, ihre Sprecherin Sarah Heim.
Es geht darum, dass Menschen, die seit Jahren in Deutschland sind, hier Arbeit gefunden haben, die eine Gesellschaft, die eine Nachbarschaft, die grundsätzlich ihre Gemeinschaft prägen, die vielleicht Familie haben. Und dass diese Menschen wirklich ganz gewaltvoll aus ihrer Mitte sozusagen gerissen werden, dafür können wir nicht stehen.
Die Landesregierung hat gehandelt, im August einen Erlass herausgegeben, darin beschrieben Anwendungshinweise, die die Voraufenthaltszeit von bislang 8 bzw. 6 Jahren, wenn Kinder dabei sind, verkürzt. Künftig sollen 6 bzw. 4 Jahre Aufenthalt nachweislich gute Integration und gute Sprachkenntnisse reichen, um nach dem Aufenthaltsgesetz des Landes bleiben zu können. Für Sarah Heim von der Grünen Jugend ein Anfang.
Das ist ein guter, wichtiger Schritt. Allerdings wurde der sehr spät umgesetzt. Also auch da merken wir, es dauert viel zu lange. Es sind viele Menschen, die unter diesen Erlass schon hätten kommen können im Jahr direkt nach dem Neuanfang der Koalition, die dadurch natürlich hätten profitieren können, die aber abgeschoben wurden.
Der Flüchtlingsrat hat im ersten halben Jahr 867 Menschen gezählt, die aus Baden-Württemberg abgeschoben wurden. Laut Migrationsministerium des Landes sind von Anfang August bis zum 23. September 246 Menschen abgeschoben worden. Im Verhältnis kaum eine Änderung seit Inkrafttreten des Erlasses. Enttäuschung bei der größten Oppositionspartei im Landtag, der SPD. Ihre integrationspolitische Sprecherin, die Tübinger Abgeordnete Dorothea Kliche-Behnke.
Es sieht derzeit so aus, dass wir im Moment eher eine Zunahme an Abschiebungen haben. Und das ist natürlich dramatisch vor dem Hintergrund, dass die Bundesgesetzgebung sich ja genau in die andere Richtung entwickelt. Wir haben eine integrationspolitische Diskussion, wo wir händeringend Fachkräfte nach Deutschland holen wollen, auch nach Baden-Württemberg, insbesondere in den sozialen Gesundheitsberufen. Und auch aus diesen wird in diesen Tagen abgeschoben. Dafür fehlt uns jegliches Verständnis.
Der Staatssekretär für Migration in Baden-Württemberg, Siegfried Lorek von der CDU, verteidigt die aktuelle Politik im Land.
Also die Kritik teile ich überhaupt nicht. Wir führen weiterhin Recht aus, wie es bisher war. Wir sind als Land auch dafür verpflichtet. Das werden wir als Justizministerium weiterhin wie bisher Bundesrecht umsetzen, wozu wir verpflichtet sind. Und dazu gehören auch Aufenthaltsbeendigungen.
Man sei zwar in Gesprächen in der Regierung, solange setze man aber geltendes Recht um. Die Bundesregierung hat sich im Sommer auf das Chancenaufenthaltsrecht geeinigt. Das soll im Dezember in Kraft treten. Die SPD im Land fordert bis dahin einen Abschiebestopp, um dann nach aktueller Gesetzeslage zu entscheiden. Eine andere Forderung wird in Rheinland-Pfalz und Hessen angewandt. Im Vorgriff auf das kommende Bundesgesetz haben diese Bundesländer einen Erlass herausgegeben. Demnach werden Abschiebungen von Menschen verhindert, die nach dem neuen Gesetz ein Chancenaufenthaltsrecht bekommen würden.
Kritik an der Abschiebepraxis in Baden-Württemberg. Der Bericht von unserer Landespolitik-Korrespondentin Phyllis Kückrekoll war das. Die Polizeivideos vom Flutabend an der Ahr sorgen seit Tagen für Schlagzeilen. Die Videos sind erst letzte Woche bekannt geworden, mehr als ein Jahr nach der Flut. Sie sollen das ganze Ausmaß der Katastrophe am späten Abend zeigen. Weggerissene Autos, Menschen auf Dächern, die mit Taschenlampen leuchten. Sie könnten die Darstellung von Innenminister Lewens erschüttern, in der Flutnacht zwar von Einzelereignissen gewusst, aber kein Lagebild einer Katastrophe gehabt zu haben. Auch deswegen sind die Videos so brisant. Heute hat das Innenministerium Stellung bezogen. Dirk Rodenkirch aus unserer Redaktion Landespolitik schildert, was dort zu sehen ist.
Ja, das sind wirklich beklemmende Bilder. Ganze Landstriche, die geflutet sind, ganze Dörfer eingeschlossen von Wassermassen. Die Ahr in einer nicht für möglich gehaltenen Ausbreitung. Jede Menge Häuser, die vielfach bis unter das Dach im Wasser stehen. Der Polizeihubschrauber ist damals flussaufwärts geflogen. Laut Polizei sind Ortschaften von Maischoss bis Schuld zu sehen. Immer wieder wird von einer normalen Kamera auf Wärmebildkamera umgeschaltet. So kann man Menschen besser erkennen. Und dort, wo hilfesuchende Menschen zu sehen wären, wurden die Videos jedoch verpixelt, um die Persönlichkeitsrechte der Menschen, der Betroffenen zu wahren. Stattdessen sieht man häufig Lichtpunkte, die sich bewegen. Also Hilfesuchende mit Taschenlampen, die auf sich aufmerksam machen wollen, auf Rettung hoffen. Und einmal schwimmt ein Auto vorbei mit eingeschalteter Innenbeleuchtung. Ob Menschen darin sind, ist unklar.
Stellt sich natürlich die Frage, warum die Videos erst jetzt, mehr als ein Jahr nach der Katastrophe, veröffentlicht wurden. Nochmal Dirk Rodenkirch.
Also die beiden zuständigen Polizeipräsidenten, die erklärten heute, die Videos seien in der Flutnacht bzw. am Tag danach von der Hubschrauberbesatzung nicht richtig dokumentiert, nicht richtig gespeichert worden. Deshalb seien sie in Vergessenheit geraten. Auch weil für die Polizei und eben alle Einsatzkräfte ja noch tagelang Vollbetrieb war und es darum gegangen sei, vor allem Menschen zu retten und Menschen zu bergen. Aus diesem Grund hätten weder das Innenministerium in Mainz noch die Polizeipräsidenten bis vergangene Woche von den Videos gewusst. Diese Videos gelten aber natürlich als wichtiges Beweismittel, sowohl für die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Koblenz als auch für den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe.
Stellt sich natürlich auch die Frage, wie bewertet die Politik diese neuen Erkenntnisse? Auch dazu nochmal unser SWR-Reporter aus Mainz, Dirk Rodenkirch.
Innenminister Lewenz erklärte heute, für ihn zeigten die Videos ein sehr starkes Hochwasser, wie er es auch für den Abend und für die Nacht damals erwartet habe, weil es ja entsprechende Pegelprognosen gegeben habe. Für ihn sei aber keine sich abzeichnende Katastrophe erkennbar, wie sie am kommenden Tag eben dann sichtbar geworden sei. Er begründete dies unter anderem damit, dass keine einstürzenden Häuser, keine Sturzflut und auch keine Toten zu sehen seien. Er fügte aber hinzu, er meine das nicht relativierend, sondern das seien für ihn einfach dann die Gesichtspunkte gewesen, um eben am Abend der Flut zu entscheiden, was zu tun ist. Dazu muss man wissen, dass die Videos gemacht wurden, als am Unterlauf der Ahr noch viele Menschen lebten, die später dann in den Fluten leider starben.
Polizeivideos vom Flutabend an der Ahr sorgen seit Tagen für Schlagzeilen. Soweit SWR aktuell.